Willkommen bei Essenz fürs Ohr. Hier ist Heike von Essenz und virtuell zugeschaltet habe ich heute im Schnack und Snack zwei Herren, zu denen ich gleich noch komme. Mit diesen Herren geht es heute ins wahrlich Eingemachte. Es geht um die Leber, es geht ums Fett und was zu tun ist, wenn die Leber ihr Fett wegkriegen möchte. Denn jetzt, gerade zum Jahresende, manche machen es spontan, ganz unbestimmt, unbewusst, manche machen es immer wieder, vielleicht sogar bewusst, baut man Fett in der Leber auf. Und zwar so, dass man es anfänglich gar nicht merkt. Und trotzdem merkt man es vielleicht mit zu fortgeschrittenem Stadium der Leberverfettung schon. Denn, und das ist meistens das, was zu Jahresbeginn kommt, dass man irgendwie merkt, man kommt nicht mehr so richtig in Tritt, man sollte doch mal was machen. Und spätestens, wenn man sich dann mit seinem Körper mehr beschäftigt, kommt man auch auf das Leberfasten. So ging es auch Marlin und mir Anfang dieses Jahres, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt auch mal Leberfasten machen. Und zwar mit dem Original Heperfast und wir teilen unsere Erfahrung dazu in einer anderen Folge. Interessant ist es aber mehr, über die Hintergründe zu erfahren. Und ich bin euch beiden gleich sehr dankbar, dass ihr euch für dieses Gespräch Zeit genommen habt. Denn ich möchte einmal mit euch auf das Leberfasten historisch schauen, wie es in der Gegenwart ist und natürlich auch über die Zukunft sprechen. In diesem Schnack und Snack habe ich die beiden Entwickler vom Leberfasten, dem Original, an die Strippe sozusagen bekommen, hier in den virtuellen Raum. Und ich darf sie beide mal vorstellen. Zum einen ist hier Professor Dr. Nikolai Worm, Ökotrophologe aus München, Autor, Speaker, Vorträge sämtlicher Art und den meisten hier im Podcast schon sehr bekannt. Und zum anderen den Internisten und Ernährungsmediziner Dr. Med Hardy Walle aus dem Saarland. Er ist ärztlicher Gründer, ärztlicher Beirat und Gründer der Firma BodyMed. Und das muss man an dieser Stelle einmal sagen, beim Interessenkonflikt auch. Auch du bist Autor, Podcaster, selbst auch Dozent in St. Gallen, Speaker und so vieles mehr, dass du gesagt hast eben, Hardy, ach, lass das weg, das brauchen wir alles gar nicht, sondern wir wollen doch ums Leberfasten und übers Leberfasten sprechen. Und das ist auch richtig. Ich danke euch, dass ihr beiden hier seid. Moin aus Hamburg.
Moin, moin.
Hallo, Heike, Heike.
Hi. Frage vorweg an euch beiden. Hardy, vielleicht du als erstes, setzt du Heperfast auch manchmal ein für dich selbst?
Für mich selbst, ja. Also ich mache einmal im Jahr eine Leberfastenkur. Ich trinke seit 30 Jahren, kann man sagen, in der Fastenzeit keinen Alkohol. Und da bietet es sich an, das gerade in der Fastenzeit einzusetzen. Ich komme ja aus dem Saarland, wir sind gut katholisch. Da gibt es die Fastenzeit noch. Und ab Aschermittwoch, so habe ich nicht nur in Ommersheim, also bei mir in der Praxis, im BodyMed Center, Leberfastenkurse, sondern ich mache da auch selber mit. Das tut mir einfach gut, muss man wirklich sagen. Ich versuche mich ja vernünftig zu ernähren, aber ich erzähle den Leuten immer, wenn du Leberfasten machst, nach 8 Tagen löst sich sowieso ein Schleier. Ja, du hast vorhin gesagt, wenn man eine Fettleber hat, man ist so ein bisschen schlapp, matt. Es gibt ja den Spruch, Müdigkeit ist der Schmerz der Leber. Ja, und Vorbeugen ist besser als heilen. Also ich mache es einmal pro Jahr und manchmal aber dann verkürzt auch mal nach dem Urlaub, weil man nimmt halt auch mal ein bisschen zu.
Danke dir, Hardy. Wie ist es bei dir, Nikolai?
Ja, ich nehme das nicht so systematisch ein wie Hardy. Bei mir ist es tatsächlich höchstens mal so, dass ich, wenn ich das Gefühl habe, ich habe jetzt zu viel gegessen die letzten Tage, dass ich es mal konsequent 1, 2 Tage, 3 Tage durchführe. Aber was ich sehr viel häufiger mache, ist, dass ich das als einen Mahlzeitenersatz nehme quasi, also statt Frühstück typischerweise oder statt eines Mittagessens. Und das ist ganz unregelmäßig nach Lust und Laune und nach all den vielen, vielen Jahren schmeckt mir das Produkt immer noch so gut, dass ich das wirklich genießen kann. Da hat Hardy und seine Mannschaft damals wirklich, wirklich eine absolute Meisterleistung hingelegt, ein so wirksames und schmackhaftes gleichzeitig Produkt zu schaffen.
Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich stimme dir aber absolut zu und meinen Favorit werde ich auch noch preisgeben. Was ja so erstaunlich ist, ihr wart frühzeitig mit dem Leberfasten auf dem Markt. Und immer, wenn jetzt etwas Neues entsteht, geht diesem ja auch eine Idee voraus. Wer von euch beiden hat die Idee geboren und wie habt ihr dann auch zueinander gefunden? Nikolai, willst du vielleicht beginnen?
Ja, ist lange her. Ich weiß ganz konkret, ganz genau, wie das Ganze für mich begann. Im Jahr 2003 erschien eine Studie aus der Universität von Berkeley, also gegenüber von San Francisco. Da haben die Forscher gezeigt, dass Menschen die schlank sind, Menschen, die übergewichtig sind und Menschen, die übergewichtig sind und einen hohen nüchternen Insulinspiegel haben, bei der gleichen Kost, also gleich identisch zusammengestellt und für alle in der kalorischen Zufuhr ausgeglichen, so dass sie nicht überkalorisch lebten, völlig andere Neufettbildungen im Körper hatten. Nämlich nur diejenigen, die einen hohen Insulinspiegel hatten, haben jetzt bei isokalorischer Ernährung Fett im Körper aufgebaut. Und das war damals ein ganz super interessantes Argument für mich, weil ich mich damals mit Professor Pudel gerne herumgestritten habe auf den verschiedenen Podien und Kongressen, der immer gesagt hat, von Kohlenhydraten wird man nicht fett, da baut der Körper kein Fett auf. Und diese Studie hat eindeutig gezeigt, auch ohne überkalorische Ernährung wird bei Hyperinsulinämie, wenn man also zu hohe Insulinspiegel hat, wird der Körper aus Kohlenhydraten erhebliche Mengen von Fett bilden. Das war für mich nicht nur super spannend, sondern das war für mich der Einstieg, das ganze Thema weiter zu verfolgen, denn es zeigte sich vor allen Dingen in der Leber wird viel Fett aufgebaut und abgelagert. Und damals war natürlich mir schon klar, das ist unser wichtigstes Stoffwechselorgan. Und so fing ich an, das Thema Leber und Fett in der Leber zu recherchieren und zu verfolgen. Und in der Tat hat es nicht lange gedauert, dass immer mehr Arbeiten erschienen aus der ganzen Welt, die das Thema Fettleber fokussierten. Ja, und ich sammelte und sichtete und sammelte und sichtete und ich dachte mir so im Jahr 2010, 2011 ist ja Wahnsinn, das ist ja offensichtlich eine Volkskrankheit und es hat so viele Risiken, die Fettleber, die nicht alkoholische Fettleber, dass ich mich entschlossen habe, darüber muss ich ein Buch schreiben. Und dann habe ich gesehen, parallel, dass in England ein Diabetologe und Diabetesforscher namens Roy Taylor eine super spannende Studie veröffentlicht hat im Jahr 2011. Er hat damals gezeigt, dass man mit einer niedrigkalorischen Formula-Diät mit 800 Kalorien am Tag, also drei Shakes am Tag, zusammen 600 Kalorien und zwei Gemüsemahlzeiten, innerhalb kürzester Zeit die Leber entfetten konnte und parallel dazu den Diabetes in die Remission bringen konnte. Und das hat mich total getriggert, was mich, entschuldige, dass ich so lange aushole, aber ich kann es irgendwie gerade nicht kürzer. Und das hat mich dazu gebracht, darüber nachzudenken, was hat denn der für eine Formula verwendet? Und dann dachte ich mir, ja, die ist ja viel zu kohlenhydratreich und da sind ja gar keine Ballaststoffe drin und da ist überhaupt nicht genügend Eiweiß drin. Und so entstand die Idee, man müsste eine bessere Formula auf den Markt bringen, um das Ganze zu optimieren. Und dann habe ich lange überlegt, ob ich das selber machen. Nein, kann ich nicht. Und dann habe ich überlegt, mit wem könnte ich denn sowas realisieren? Und dann fiel mir natürlich Hadi Walle ein, Dr. Walle, der mich ja schon Jahre vorher in den wissenschaftlichen Beirat von BodyMeet zum Thema Adipositas aufgenommen hatte. Ich habe ihm das vorgestellt und er hat sofort verstanden, was da für ein Potenzial dahinter steht und wie wichtig das Thema ist. Und Gott sei Dank hat er sich entschlossen, das umzusetzen in die Realität.
Hadi, hat das Herz eines Internisten sofort getroffen?
Ja, also erstens kannte ich Nikolai ja schon länger. Ich habe ja vor 30 Jahren das BodyMeet-Programm entwickelt. Er hat eben Professor Pudel, vielleicht kennen den einige noch, war ja auch Präsident der Deutschen Gesellschaft für Ernährung genannt. Früher, vor 30 Jahren, haben wir beim BodyMeet-Programm auch als Hauptmahlzeit eine Vollkornspaghetti empfohlen. Also Klar nach DGE. Und als ich dann mich Nikolai kennenlernte, der damals übrigens kein Freund von Shakes war, ja, dann hat er mich davon überzeugt, dass damals Logi, heute Flexicarb, also oder die neue Logi-Methode, dass also ein mediterranes Low Carb einfach sinnvoll ist. Das hat mich natürlich klar überzeugt. Und mir gelang es natürlich, ihn auch dann von sinnvollem Mahlzeitersatz in Kombination mit Schulung zu überzeugen. Und als er dann mit den Arbeiten von Roy Taylor mit der Idee auf mich zukam, das könnte ich fast lange ausholen. Da fiel es mir wie heißt das, nicht Schuppen von den Haaren, aber so ähnlich. Ja,
Von den Augen.
Schuppen von den Augen. Weil Bodymeat ist eigentlich über die Fettleber entstanden, nur ganz kurz. Ich hatte in meiner Praxis früher Patienten mit unklaren Leberwerterhöhungen. Ich hatte sie zu einem Professor damals, Professor Dia, quasi der Uni geschickt. Damals hat man noch Leber biopsiert und der hat die heimgeschickt mit einer Diagnose, hieß Kohlenhydrat-induzierte Hepatopathie. Kohlenhydrat-induziert, also durch Kohlenhydrate hervorgerufene Lebererkrankung, Fettlebererkrankung. Ja? Und der hat damals gesagt, sagt deinen Leuten mal, die sollen weniger Kohlenhydrate futtern, dafür mehr Eiweiß. Glaub mir, vor 30 Jahren habe ich gesagt, wie, das geht doch gar nicht, Eiweiß und was weiß ich, bla bla bla, schädigt Niere. Wir haben es dann gut ausgetauscht. Und ich habe das meinen Patienten so empfohlen, also Brotscheibe deutlich dünner und dafür mehr Belag, also umgekehrt zu Pudel. Ja, und die haben abgenommen, ja, ohne dass sie Kalorien gezählt haben und abnehmen wollten. Und dadurch haben wir dann quasi Bodymeat entwickelt, haben aber dieses Thema Fettleber aus dem Auge verloren. Und schon vorher hatte ich in der Klinik Hafertage angewendet. Also ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich habe ja schon 1985, 86 in Kliniken gearbeitet. Und da haben wir Hafertage bei entgleisten Typ-2-Diabetikern eingesetzt. Also nicht wir, sondern das waren damals die Ordensschwestern, die Krankenschwestern. Ich habe nicht verstanden, was da passiert ist. Aber es hat funktioniert. Und dann, 20 Jahre später, kommt dann Nikolai um die Ecke mit diesen Arbeiten, mit dieser Idee, ja. Und da hat sich für mich auch ein Kreis geschlossen. Ja, und Shakes entwickeln, so sage ich das, das kann ich. Ne? Also das haben wir schon lange gemacht. Aber da kommen wir gleich noch dazu, weil er dann mit dem Inhaltsstoff und dem Inhaltsstoff kam. Und es war eine Herausforderung, muss ich ganz klar sagen. Es war eine Herausforderung, weil man kann alles reinmixen, aber es muss auch noch schmecken, es muss haltbar sein und auch bezahlbar sein. Also hat aber Spaß gemacht und der Erfolg gibt uns recht.
Das ist in der Tat so, und das mit dem Schmecken, das muss es, weil ich komme ja dann aus der Praxis, du gibst ja auch die Kurse, Hadi, und wenn das nicht schmeckt, dann würde das auch keiner machen und der Erfolg wäre nicht da. Das heißt, diese Idee, also von der Idee kam es dann zum Produkt. Du hast gesagt gerade, Hadi, Verzeihung, dass du sowieso immer schon Pulver hergestellt hast. Also das konntet ihr. Ihr habt ja auch eine ganz große Range an Produkten insgesamt. Beim Leberfasten ist es ja tatsächlich so, dass das Heparfast wahnsinnig gut auch riecht, wenn man eine Dose aufmacht. Da gibt es ja riesige Unterschiede, wenn man Dosen
Ja.
aufmacht. Und manchmal wird es einem da ja auch ganz komisch. Und das finde ich eben so wichtig. Die schmecken ja auch so gut. Nikolai, ich habe das übrigens sehr gerne, der Schoko mit Espresso drin. Ich mache mir da immer ein bis zwei Shots Espresso. Du auch?
Habe ich schon gemacht, ja. Also manchmal bin ich da zu bequem, aber in der Tat, das schmeckt sehr gut.
Oh, ein Traum. Und das tut auch noch gut. Wie ist denn die Produktentwicklung gelaufen? Also ist so ein Produkt gleich fertig, Hadi, weil du so viel Expertise hast? Oder wie kam es denn auch zu den Ergänzungen im Hepa-Fast noch dazu?
Also, es war ziemlich die schwierigste Produktentwicklung, die ich so meiner Laufbahn gemacht habe. Also, das Grund-Know-how ist da, ein Eiweißshake. Da ist schon mal wichtig, dass man mit Molkenprotein arbeitet, hochwertigen Zutaten, etc., etc. Da sind wir, denke ich, auf einem ganz hohen Level. Wobei wir nicht selbst produzieren, sondern man hat ja seine Co-Mans, also die Lohnhersteller, wir entwickeln selbst. Ja, also, es ist nicht irgendeine andere Brand, es sind alles eigene entwickelte Produkte. Ja, aber dann kam Nikolai mit der Studie, da gibt es das, Cholin. Da muss ich mal gucken, was ist Cholin? Wusste ich damals, ganz ehrlich gesagt, nicht so richtig. Habe ich mir das angeguckt, semi-essentieller Nährstoff in den USA, etc., etc. Dann musste gucken, ist das verkehrsfähig? Ja, darfst du das überhaupt reinmachen? Du kannst nicht reinmixen, was du willst. Also unsere Produkte sind alle nach der EU-Verordnung, früher war es die Diätverordnung, zugelassen. Also nicht so Nahrungsergänzungsshake aus dem Fitnessstudio oder sowas. Eine ganz andere Liga. Das heißt, du musst gucken, passt es da rein. Das nächste ist, verändert das den Geschmack? Zum Beispiel, haben wir in allen Shakes, nicht nur in HEPA-Fast, auch in den anderen Probiotics, Mikronährstoffe drin, also Spurenelemente. Die können übelst bitter schmecken, die können das Produkt verfärben. Also ich muss mal Mikro verkapseln, was wieder aufwendiger ist. Ja, dann haben wir Omega-3-Fettsäuren drin. Ja, da geht es um Stabilität, weil Fett wird ranzig. Ja, so. Das heißt also, und wie gesagt, da ist Carnitin drin, da sind Inulin drin, Haferfasern, der, wie ich mal sage, Wunderballaststoff, Beta-Glucan. Ja, also ist einiges drin. Da kann ich nachher was zu
Darf ich
sagen, was er.
ergänzen noch
Ja,
Taurin gerade so
Taurin, ja,
in der
antientzündliche
Wissenschaft
Aminosäuren, ja, also.
hoch und runter gejubelt gerade.
Ja, Taurin ist, hat ja so ein bisschen Touch damit mit Red Bull, aber eigentlich ist das eine sehr vernünftige Aminosäure. Beispielsweise Kinder in der Schwangerschaft Taurinmangel haben, da haben sie Pilzeffekte in der Lunge. Ist eigentlich meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar, warum diese Aminosäure früher in Deutschland nicht zugelassen war, aber als wir in den Markt gingen, dank Red Bull war es zugelassen. Also das war schwierig, das zu machen. Und dann am Schluss, es muss auch noch schmecken. Ja, also es war eine Entwicklung. Und du hast den Espresso angesprochen. Da kam, ich erinnere mich noch genau, da haben wir uns, wir haben sie mehrfach getroffen und da kam er mit einer Studie um die Ecke, Koffein fördert Leberentfettung und sowas, müssen wir Koffein reinmachen. Also Nikolai, wenn wir das machen, stehen die Leute nachts abends im Bett, wenn die das nicht vertragen und abends shaken. Koffein kann man doch trinken als Kaffee, ja. Oder man kann sich dann, der es will, in Espresso oder eine Tasse Kaffee in den Shake reinkippen. Also es war, das heißt, wir haben nicht alle Zutaten drin. Ich hätte gern viel höher dosiert Vitamin E drin zum Beispiel. Ja, gibt es auch eine gute Evidenz, dürfen wir aber nicht. Dann sind wir im Arzneimittelbereich. Also das heißt, hier ist vieles auch regulatorisch zu regeln, aber auch sensorisch, also Geschmack, aber auch Stabilität. Und am Ende, wie gesagt, muss es auch noch irgendwo bezahlbar sein, weil das sind schon sehr spät. Also es war auch Herausforderung für unsere Hersteller. Also ganz klar, gewisse Inhaltsstoffe hatten die gar nicht in der Palette. Ja, das heißt, also die mussten die zuerst mal sie auch recherchieren, wo kriegen wir das in einer guten Qualität her. Also es war eine Produktentwicklung über rund 2 Jahre. Also ich glaube, erstmal haben wir die Köpfe zusammengesteckt, 2010 und sowas, und 2012 ist mein Markt oder so.
Ja, Harvey, dafür habt ihr auch Gott sei Dank, ihr beiden, immer gesagt, es muss gut begleitet werden durch gute Beraterinnen. Und das ist ja das, was wir dann auch als Aufgabe noch haben. Nikola, ich habe an dich eine kleine Herausforderung. Ich weiß, dass man euch beiden immer sehr aufhalten muss, wenn das große Thema kommt, über das ihr sehr viel zu sagen habt. Ich würde dich bitten, in 2 bis 3 Sätzen jeweils zu sagen, was kann Cholin, was kann Taurin? Was kann vielleicht auch Carnitin, Inulin, Beta-Glucan, was ist, kannst du das in kurzen Worten wiedergeben oder lässt es sich besser einmal zusammenfassen, warum eben Leberfasten mehr ist als ein Proteinpulver, sondern eben diese Zusätze noch hat? Wir können über Beta-Glucan gleich auch nochmal separat sprechen, aber die anderen Stoffe, warum war es dir so wichtig, dass die mit drinnen sind?
Ja, ich glaube, es ist einfacher, das zusammenzufassen. Inulin und Beta-Glucan sind wichtige lösliche Ballaststoffe, die in das ganze schiefgelaufene System regulierend eingreifen. Die haben vielerlei Wirkungen, Sättigungswirkung durch das Aufquellen im Magen. Es werden kurzkettige Fettsäuren über die Darmbakterien produziert, die wiederum die Sättigungswirkung zentral im Sättigungszentrum fördern. Sie haben insulinresistenzmindernde Effekte, entzündungsmindernde Effekte. Bei Taurin, ich hatte Hardy gerade unterbrochen, Taurin wird gerade in der medizinischen Literatur hochgejubelt, weil man festgestellt hat, das hat so viele verschiedene Wirkungen im Körper, ist möglicherweise ein entscheidender Aspekt zum Thema Longevity, also Anti-Aging, ein Anti-Aging-Produkt und das Taurin, das Cholin ist essentiell für eine gesunde Leber. Aus Tierversuchen weiß man, wenn man Ratten oder Mäuse cholinfrei ernährt, dann haben sie innerhalb kürzester Zeit eine Fettleber. Hier gibt es übrigens auch einen Health Claim von der EFSA ausgesprochen, den wir hier verwenden durften natürlich. Also insgesamt, es greift in ein schiefgelaufenes System regulierend ein und hilft eben zusätzlich über die Kalorienreduktion hinaus, den Stoffwechsel wieder ins Lot zu bringen. Vielleicht kann ich noch einen Satz anfügen hier. Kritiker haben immer gesagt, was soll der ganze Quatsch? Es kommt nur auf die Kalorienreduktion an. Wir wissen inzwischen über neue Studien, nein, es ist tatsächlich ein deutlicher Mehr, ein deutliches Mehr, ein größerer Benefit, wenn eben auch die richtigen Makro- und die richtigen Mikronährstoffe mit enthalten sind.
Das wird noch ein sehr spannendes Thema, glaube ich, die Diskussion um die Kalorien und die Kalorienlüge, die da vielleicht auch dahinter steckt. Aber wir bleiben jetzt
Kann ich
erstmal
eine
dabei.
Anmerkung machen, Heike, wenn ich darf?
Selbstverständlich, Hadi.
Ja, wenn ich darf, weil genau dieses Thema war Gegenstand einer Studie, die sich in Publikation befindet, rund um die Arbeitsgruppe von Professor Pfeiffer, Andreas Pfeiffer von der Charité, früher auch in Potsdam-Rehbrücke und auch im Deutschen Diabetesforschungszentrum. Und zwar haben die das Protokoll von Roy Taylor übernommen, was Nikolai ja erzählt hat, also dieser Engländer, der als erstes propagiert hat, dass man Typ-2-Diabetes in Remission bringen kann. Die haben also
Darf ich,
Typ-2-Diabetes.
Hadi, lass mich dich
Ja?
oder Nikolai noch mal kurz unterbrechen, weil wir haben natürlich immer die Gefahr, dass viele Fachwörter hier kommen. Was
Ja.
bedeutet eine Remission?
Also ganz einfach, dass der Typ-2-Diabetiker seine Medikamente absetzt, ja, und normales HbA1c hat auch nach einem halben Jahr. Ja, das heißt also, dass wir den Diabetes zurückdrängen können, ja, und zwar ohne Medikamente, dass man also von Medikamenten wegkommt. Und er hat in diese Studie eben Typ-2-Diabetiker eingeschlossen, früher Alterszucker genannt, ja, und hat die dann in zwei Gruppen eingeteilt, man nennt das per Zufall eingeteilt, randomisiert, und dann hat man denen zwei Sorten Shakes gegeben mit identischer Kalorienzahl, ja. Und sie sollten auch gleich viel abnehmen, weil man ja immer sagt, das ist die Kalorienrestriktion, also diese Kalorienmangelernährung in Anführungszeichen, und es ist die Gewichtsreduktion, die dann diese Effekte hat. Ja, das zum Teil stimmt, sage ich gleich. Ja, so, also identisch, ja, von der Makronährstoffzusammensetzung, wobei jetzt gehe ich nicht auf Details ein, Molkenprotein und Casein etc. Aber der eine Check war eben HepaFast mit diesen wirksamen Inhaltsstoffen, die Nikolai Worm gerade alle beschrieben hat. Ja, und dann hat man die entsprechend lange behandelt. Was kam raus? Ja, die Kalorienverminderung und die Gewichtsabnahme führt zu einem Zurückgehen des Typ-2-Diabetes, ja, in 56% der Teilnehmer. Und zwar auch in Abhängigkeit der Gewichtsabnahme. Also die nur 3, 4 Kilo abgenommen hatten, da war diese Zurückgehen des Diabetes viel, viel geringer als bei denen, die 10 Kilo abgenommen haben. Und bei der HepaFast-Gruppe kamen 91%, nicht 56%, in Remission, also der Diabetes verschwand, wenn man so sagen will, vereinfacht, ja, und zwar unabhängig von der Gewichtsabnahme. Das heißt also, ich muss nicht unbedingt 15 Kilo abnehmen, wenn ich stärker übergewichtig bin, sondern es reichen auch 3, 4 Kilo, ja, und das ist wahrscheinlich, das muss man noch weiter natürlich untersuchen, der Effekt dieser spezifischen Stoffe, die eben gezielt, wie das Cholin etc., auf die Leber wirken. Ja, so. Und ich meine,
Das heißt,
mit jeder Gewichtsreduktion nach einem Jahr reduziere ich eine Fettleber. Aber das Tolle ist ja, es ist in kurzer Zeit hocheffektiv und wie gesagt, jetzt auch nachweislich hocheffektiv. Es ist übrigens nicht die erste Studie zu dem Thema, ja, aber dieser Vergleich jetzt mit anderen Shakes, sage ich mal, umfasst die doppelte Wirksamkeit. Das ist jetzt ganz neu.
wir müssen noch mal ganz neu denken, dass es nicht immer um die Anzahl der verlorenen Kilos geht, sondern
Ja.
was eigentlich noch im Körper los ist. Und das kann schon eine sehr große Erleichterung sein für den einen oder anderen Patienten, der denkt, ich müsste jetzt 5 oder 10% meines Ausgangsgewichts oder 5 bis 10 Kilo, was auch immer die Vorstellung ist, muss ich abnehmen, damit ich meinen Diabetes oder aber auch die Leberverfettung verbessern kann. Das ist
Genau.
ja eine Riesenerleichterung.
Und bei dir renne ich ja offene Türen ein. Es geht ja auch nicht um die Gewichtsreduktion, sondern es geht um die Fettreduktion. Ja, das heißt, bei Erhalt der Muskeln, das ist wichtig. Und dann geht es primär um die Fettreduktion in den Organen. Ja, also Leber, Bauchspeicheldrüse, Niere, Herz, Muskeln. Also das heißt, dort lagert der Körper ja auch dieses Fett ein, wo es nicht hingehört. Ja, und das sollte man gezielt angehen. Das geht heutzutage.
Ja, Nikolai, dieses Beta-Glucan hast du eben schon mal gesagt, als sehr, als wasserlöslichen Ballaststoff mit großer Wirkung. Der ist ja in der Haferkleie auch drin. Ja, der ist in Haferflocken drin. Was ist eigentlich das Besondere daran? Ich habe eine Frage, nämlich ganz speziell, auch von einer Patientin bekommen. Ist das eigentlich das, was so ein gutes Bauchgefühl gibt durch das HEPA-Fast? Weil ich würde, also ich aus meiner Erfahrung habe gleich gesagt, ja, habe ich auch, weil ich kenne ja auch verschiedene Shakes und das HEPA-Fast schmeckt mir einerseits sehr gut, das andere ist aber, es macht so ein gutes Bauchgefühl. Und meine Vermutung ist eben auch, dass dieser Ballaststoff eine besondere Wirkung hat, was das Bauchgefühl, vielleicht auch die etwas längere Sättigung angeht. Liege ich ganz falsch? Liege ich richtig? Was
Also
denkst du?
ich kann nicht behaupten, dass es für eine wissenschaftliche Datenlage Evidenz gibt, um deine Frage wissenschaftlich zu beantworten. Aber ich habe in meinem Leben schon oft mal Haferflocken gegessen oder haben mir eine Haferflockensuppe gemacht oder ein Müsli gemacht. Und
Porridge.
dieses Bauchgefühl tritt ja bei Hafer typischerweise bei vielen Menschen ein, bei mir auch. Und das ähnelt sehr dem, was nach HEPA-Fastaufnahme eben zu spüren ist. Und deswegen sage ich jetzt mal so ganz laienhaft, ja, möglicherweise hast du recht mit deiner Vermutung, aber wissen kann ich es nicht.
Wir können es nicht generalisieren, aber wir zwei und die Patientin auf jeden Fall haben schon mal, sind schon mal eine kleine Gruppe. Anekdotische Evidenzen möchte man das nennen.
Schön, dass du bei Essence fürs Ohr dabei bist. Wenn du Lust hast, noch mehr von uns zu entdecken, dann haben wir einiges für dich.
Bei Essence dreht sich alles um gutes Essen und Ernährung. Ganz egal, ob für jung oder alt. Auf unserer Website findest du Rezepte und kannst deinen Termin zur Messung der Körperzusammensetzung buchen. Außerdem findest du alles von Ernährungsberatung über Kurse bis hin zu unseren Angeboten für Unternehmen. Klick dich rein unter www.essenz.hamburg und auf Instagram findest du uns unter essenz.hamburg.
Wenn du selbst Ernährungsexpertin bist oder es noch werden möchtest, dann ist das Essenzwissenswerk genau richtig für dich. Dort findest du Fortbildungen und unser Netzwerk für Austausch und Inspiration. Auf www.essenz-wissenswerk.hamburg und bei Instagram auf essenz.wissenswerk.
Ganz egal, wo du gerade stehst. Wir sind gespannt, wo dich deine Neugier noch hinführt.
Kommen wir mal zu Leberfasten heute. Also die Historie ist schon beeindruckend, wie lang der Weg war bis zu einem so tollen Produkt. Und Leberfasten heute in der Gegenwart ist ja, du hast es schon gesagt, Halli, ein sehr erfolgreiches Produkt. Und ich kann verstehen aus Patientinnensicht immer, warum das so erfolgreich ist. Wegen Geschmack, wegen Bauchgefühl und Ähnlichem. Das ganze Konzept Leberfasten ist ja aber viel mehr als ein Produkt zu sich zu nehmen. Und das ist euch beiden ja so wichtig, warum ich es als Ernährungsberaterin eben auch so entscheidend finde und was eben die gute Begleitung ist, die euch so wichtig ist. Warum ist euch das Leberfasten-Konzept so wichtig oder was ist vielleicht erstmal daran so überzeugend aus deiner Sicht, Hadi, weil du das ja auch vielleicht mit einsetzt, wenn du selber Kurse gibst? Hältst du dich ans Skript?
Ja, ich halte mich daran. Ich habe diese Woche noch ein Leberfasten-Info gemacht. Das war der 8. für dieses Jahr. Waren 20 Leute da. Mehr gehen bei mir nicht rein in den Schulungsraum. Ja, und da sind wir schon beim Thema. Also es kommt keiner zu uns, weil es gut schmeckt oder ein schönes Bauchgefühl macht, weil das erfahre ich ja erst während des Programms. Ja, sondern sagen wir so, die Leute kommen heute, weil sie natürlich über viele andere gehört haben. Toll, wirkt und ist auch nachhaltig. Ja, aber das Erste, was ich den Leuten auch immer sage, ist, wenn sie meinen, sie machen jetzt 14 Tage Leberfasten, ja, und dann ist die Welt gerettet und sie können wieder essen wie vorher und es bleibt ewig in Ordnung, dann können sie das abschminken. Ja, der Leberfast ist ja ein Einstieg in eine Umstellung. Die Fettleber ist ja eine Abnehmbremse, also hohe Insulinspiegel, blocken Fettverbrennung, fördern Fettaufbau etc. etc. Ja, so. Und es ist sehr, sehr schwierig oder mit einer Fettleber abzunehmen. Es geht, aber man muss sich quälen und vielleicht ist es auch nicht so nachhaltig. Ja, und deshalb ist das Leberfasten auch so erfolgreich, weil es ist einfach im Alltag umzusetzen. Du sagst, es schmeckt gut, es macht ein gutes Bauchgefühl, aber die Leute spüren, dass es ihnen besser geht und wir messen das objektiv. Teilchenumfang ist ein ganz wichtiger Parameter. Ja, also geht das Gewicht dort weg, wo es weggehen soll, also am Bauch. Ja, so, und das sind nicht die, ist nicht der Sixpack, die Bauchmuskeln, sondern es ist der Speck innen und außen. Und wir machen eine bioelektrische Impedanzanalyse und da kann man die Körperzusammensetzung ja sehen. Und dann sehe ich, wie viel Fett reduziert der, baut der Muskeln ab, ist es nur Wasser etc. Ja, und das überzeugt die Leute schon, dass sie einfach auch mit objektiven Werten sehen. Jetzt bin ich Internist. Und ich habe, sag mal, im Kurs so ein Drittel Typ-2-Diabetiker, 30 bis 50% me also Menschen mit hohem Blutdruck und auch viele, die Fettstoffwechselstörungen haben, dann entsprechend diese Medikamente, genannt Statine, einnehmen. Ja? So.
Fettstoffwechselstörung, ich falle dir noch mal ins Wort.
Ja.
Woran merkt der Patient das oder der Mensch, dass
Das
sein
merkt er
Fett?
gar nicht, sondern dass der Hausarzt sagt ihm, das böse Cholesterin ist zu hoch, du musst jetzt eine Tablette schlucken. Ja, so. Und dann schluckt er die und dann tun die Muskeln weh oder was weiß ich. Also ich will das jetzt nicht ausführen, aber das ist ja das Problem. Cholesterin tut nicht weh. Wenn es weh tut, dann geht es Richtung Herzinfarkt oder Schlaganfall. Ja, so. Wobei man da differenzieren muss, gutes und schlechtes Cholesterin oder auch andere Fraktionen, ApoB, Apo und so weiter. Also das heißt, aber jedenfalls sind es Menschen, die nehmen Tabletten ein für ihre Blutfette, sage ich jetzt einfach. Ja. Und dann gehen die dann, also der Diabetiker merkt ja sofort, dass der nüchtern Blutzucker besser wird. Das misst er ja, das spürt er. Dann sieht er, dass nach dem Essen der Blutzucker besser wird. Wir reduzieren schon mit Beginn des Leberfastens, wenn Insulin eingenommen wird oder blutzuckersenkende Medikamente genommen werden, diese Medikamente. Und trotz Medikamentenreduktion wird es immer besser, sodass man in vielen Fällen, nicht allen, ja, auch die Medikamente ganz absetzen kann. Und dann geht die irgendwann nach 12 Wochen zum Hausarzt, ja, und der versteht die Welt nicht mehr, dass ein Patient, der immer einen schlechten Langzeitblutzuckerwert hatte, dieses HbA1 von, ich sag mal, 8, ja, der plötzlich bei 6,9 ist und normal ist unter 6 eigentlich, ja. Das heißt also, wir gehen dann Richtung Normalität und Remission als Zurückbildungsdiabetes. Der Mensch mit dem Blutdruck, die Patientin mit dem hohen Blutdruck, die merkt so nach 8 Tagen, der Blutdruck bessert sich. Ja, das wird viel besser. Und das Cholesterin merke ich eben nicht. Da sage ich immer, geh zu deinem Hausarzt oder bei mir, je nachdem, zur Kontrolle. Warte aber noch eine gewisse Zeit nach dem Leberfasten ab, weil das wirkt ja auch nach. Ja, so, und dann sieht man ja die Konstellation gutes und schlechtes Cholesterin, Triglyceride oder andere Marker. Ja, und dann kann man die Medikation reduzieren oder auch ganz weglassen. Das kann man nie vorhersagen. Ja, aber in den vielen Fällen bessern sich diese Parameter, diese Werte.
Nikolai, Einstieg in die Umstellung hat der Hardy gerade gesagt. Die Umstellung ist ja für dich auch immer schon ein Thema gewesen, was du früher unter Logi gesagt hast. Als ihr das Leberfastenkonzept dann entwickelt habt, war dir Logi immer im Kopf, im Hinterkopf, dass das langfristige Ziel ist. Und was ist Logi überhaupt?
Naja, also Logi steht für eine mediterran ausgerichtete, kohlenhydratreduzierte Ernährung. Der Hintergrund, also oder anders angeknüpft, wir wollen ja den Leuten parallel zu diesem, zu dem Kurs, zu den Informationen, die sie da erhalten, auch beibringen, wie sie in Zukunft besser anders essen können. Und es gibt aufgrund der wissenschaftlichen Datenlage heute keinen Zweifel mehr, dass für Menschen mit Insulinresistenz und die meisten Fettleberpatienten haben eine Insulinresistenz und dadurch einen hohen Insulinspiegel, dass für diese Zielgruppe eine kohlenhydratreduzierte Ernährung, ja, das sozusagen die Diät der ersten Wahl sein müsste, weil sie eben dazu beiträgt, besser als jede andere Diät, dass die Stoffwechselwerte sich wieder verbessern, dass weniger Medikamente oder gar keine mehr benötigt werden. Ja, und das Ganze natürlich nicht kohlenhydratarm und viel Speck und Eier, sondern kohlenhydratarm und viel Gemüse und Salate und Beeren und Pilze und Olivenöl und Fisch. Und also diese mediterrane Ausrichtung hat ja zusätzlich Gesundheitseffekte, die in Hunderten von Studien gezeigt wurden. Also wir kombinieren sozusagen das Beste aus drei Welten. Wir fangen an mit einer kalorienreduzierten guten Formula und bringen die Leute mit der Zeit dazu, eine kohlenhydratreduzierte mediterrane Ernährung für ihre Zukunft einzusetzen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir seit, ja, inzwischen sind es wie viele Jahre, 12 Jahre, 13
13
Jahre,
Jahre.
13 Jahre so viel Erfolg haben und Tausende von Patienten hier sozusagen beglückt haben. Ich kann dir gar nicht sagen, Heike, wie viele Ärzte mir im persönlichen Gespräch schon gesagt haben, Herr Worm, ich habe es nie für möglich gehalten, was mit diesem Konzept bei diesen Patienten in kürzester Zeit möglich ist. Ja, und es macht uns natürlich glücklich und stolz.
Absolut. Und alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt ein paar Stichworte gehört haben schon, die können ja einfach mal googeln, Logi, Logi oder Flexicarb und worauf es eigentlich hinausläuft. Und ich finde das sehr erhellend, Hadi, was du gesagt hast, es ist ein Einstieg in die Umstellung, es ist ein Booster am Anfang, es ist nicht diese Erwartungshaltung, die aufgebaut werden kann, was wir manchmal in den Gazetten lesen oder in den sozialen Medien, 2 Wochen und das läuft irgendwie und man hat 35 Kilo abgenommen, ich übertreibe es jetzt extra, weil das ist ja das, was wir alle schon lange wissen, dass das nicht geht und natürlich mit dem, was du vorhin zitiert hast, auch mit der neuen Studie, dass es nicht mal um den Riesengewichtsverlust unbedingt gehen muss. Diese stoffwechselangepasste Ernährung ist ja dann das, was wir brauchen. Und wenn man mediterran hört, Nikolai, denkt man ja gleich an den letzten Urlaub und dann kann es ja auch noch lecker sein. Also das ist ja, ich finde immer der größte Benefit von allem, dass man Gesundheit und lecker oder Essen und gesund nicht mehr als Gegensätze hat, sondern tatsächlich passt das ganz gut zusammen. Und dann gab es noch etwas, Hadi. Wir waren zusammen auf dem Kongress letztes Jahr der Deutschen Adipositas-Gesellschaft 2024 und der Raum war proppevoll. Es wurden die neuen Leitlinien vorgestellt. Und in diesen neuen Leitlinien ist jetzt tatsächlich auch die Möglichkeit, einen Mahlzeitenersatz als eine der Therapieoptionen zu nehmen. Also Kohlenhydrat reduziert ist da drin, Fett reduziert ist da drin. Es sind sogar die 10 Punkte der DGE, nur wenn man die Leitlinien genau liest, dann sieht man, da ist keine fundierte Basis dafür. Es steht sogar im Begleittext. Wir lassen das mal so stehen. Intervallfasten und intermittierendes Fasten ist dabei. Also verschiedene Optionen und eben auch, und das ist ja das bahnbrechende Neue, der Mahlzeitenersatz. Hast du deine Finger mit da drin und wie kam es dazu? Ja, ich sehe
Also
es an deinem Lachen, dass du vielleicht beteiligt warst.
direkt nicht. Also die fragen mich nicht bei den Leitlinien, aber sie sichten die Literatur natürlich. Ja,
Ja.
und BodyMed macht ja schon seit Jahren Studien. Also wir überprüfen, wie unsere Programme funktionieren. Wir lernen auch daraus, was besser werden kann. Wir schauen, wie sich die Körperzusammensetzung verändert, etc. etc. Aber wir waren schon in der Vorgängerversion der Leitlinie, also der Leitlinien davor auch schon erwähnt. BodyMed war da auch schon erwähnt, ja, als Programm, als eine Option. Nicht schlimm, Heike. Ja, und ich bin froh, dass die neue Leitlinie, wie gesagt, jetzt explizit auch Mahlzeitersatz und auch Formula. Ja, das ist ein bisschen was anderes. Also es gibt einmal diese Tagesration für gewichtskontrollierende Ernährung, also wo man nur Shakes zu sich nimmt. Ja, oder dann gibt es halt Mahlzeitersatz, wo man eben Mahlzeiten ersetzt, ein oder zwei, ja, durch so einen Shake und eine vollwertige mediterrane, kohlenhydratreduzierte Mahlzeit einnimmt. Und Nicola hat es ja schon gesagt, also die Evidenz für diese mediterrane Kost ist sehr groß, also die Datenlage ist sehr gut, aber auch für Mahlzeitersatz. Und das ist etwas. Ich hatte die Woche wieder eine Anfrage von einem Arzt, der sich furchtbar aufgeregt hat, weil er da auf einer Fortbildung war von einer Pharmafirma. Ja, und da hieß es eigentlich, normale Ernährungsprogramme kannst du alle in die Tonne geben. Fang gleich mit der Spritze an, das bringt ja alles nichts, 3, 4 Kilo und nach einem halben Jahr haben es alle wieder drauf. Ja, das ist auch zum Teil bedingt, weil ja in Deutschland und Shakes, ja, als was Böses galt. Das kommt daher, weil es A, sehr schlecht zusammengesetzte Shakes gibt. Es gibt Shakes in der Apotheke, die werden als Eiweißshake verkauft. Die haben mehr Kohlenhydrate als Eiweiß drin. Ja? Und die ganz, ganz große Mehrheit der Shakes wird ja völlig ohne Beratung verkauft. Ja, und HEPA-Fast verkauft, wir könnten das frei verkaufen, verkaufen wir aber nicht frei, weil, wie eben gesagt, es überhaupt nichts bringt. Ich habe diese Woche einen Infoabend gehabt, nächste Woche kommen die Leberfasten-Leute wieder, da guckt man das Labor an, Medikamente, dann geht's los mit dem Leberfasten, es wird nochmal genau erklärt, nach 8 Tagen sehe ich die wieder, nach 3 Wochen sehe ich die wieder. Das heißt also, und dann machen viele dann noch 12 Wochen Body mit Kurs hinterher und meine Teilnehmer sind bei mir in der Betreuung zwischen 4 und 5 Monaten. Ja, also das heißt, und das ist auch eine Zeit, die viele Menschen brauchen, um eine nachhaltige Veränderung in ihrem Lebensstil zu erreichen. Es geht ja nicht nur ums Essen und Trinken. Ja, es geht nicht nur um die Zusammensetzung der Makronährstoffe. Kalorienzählen mache ich eh nicht. Ja, es geht ja auch vielleicht um Bewegung. Es geht um Darm, Mikrobiota. Es geht um Schlaf. Stress fördert auch Fetteinlagerung. Ich sag mal ganz einfach im Bauchraum. Ja, also das ist ja ein vielschichtiges Problem. Ja, und jeder hat so seine individuellen Probleme. Und da muss man drauf eingehen. Also ohne Schulung läuft es nicht. Ja, der Shake ist super. Wir haben jetzt alle von dem Shake geschwärmt. Aber der ist nicht die Lösung. Das ist der Einstieg. Das ist die Umstellung. Das ist eine enorme Hilfe. Ja, die ich auch immer wieder einsetzen kann, prophylaktisch, wie ich es tue oder wie der Nikolai im Alltag mal so. Da muss jeder seinen Weg finden. Aber die Basis ist eine vernünftige Ernährung, aber auch ein vernünftiger Lebensstil. Ja, und deshalb sind Ernährungsfachkräfte, Ernährungsmediziner, ja, sind unabdinglich. Und das ist das Schlimme, dass man heute meint, mit einer App alleine oder irgendeinem Shake aus dem Internet, die Welt ist in Ordnung. Ja, und das bereitet dann den Weg. Die nächste einfache Sache ist eine Spritze einmal die Woche im Bauch und es klappt schon. Ja, das sind halt Dinge, wo man, das Schlimme ist, die Leute, die zu mir kommen, man muss immer überlegen, ich bin im platten Land, der Leberfastenkurs beginnt um 19:30 Uhr, geht meist mit Fragen und Diskussion bis 21 Uhr. Da kommen dann ältere Menschen, 60, 70 oder sowas, mit dem Auto 20 Kilometer in der Dunkelheit gefahren, setzen sich da in den Kurs wöchentlich, ja, und zahlen auch noch Geld dafür. Das heißt, da muss viel Leidensdruck hinten dran sein, ja. Und hinterher sind die auch noch dankbar. Also das heißt, das funktioniert. Aber die haben alle eine lange Geschichte. Die haben alles ausprobiert, was es auf dieser Welt gibt und sehr viel Geld unnötig ausgegeben und ihrem Stoffwechsel auch noch geschadet. Ja, also von daher ist es dringend geboten, dass man, wie sage ich, diesen Menschen hilft.
Die aus den eigenen Kursen heraus, Hadi, was sind denn die drei größten Fragen, die die meisten denn Teilnehmer aus deinen Kursen mitbringen?
Also das eine ist, dass wirklich, es hört sich manchmal blöd an, Sie zu kommen sogar quasi, ich habe gehört, Sie können einem helfen, ich habe schon alles probiert, es funktioniert bei mir nicht. Ja, so, das ist das eine. Wobei das dann an der Fettleber liegt, aber viele haben halt noch die klassische Ernährungsberatung, Fett ist böse, esst viele Kohlenhydrate, natürlich nur die komplexen, ja, was ja auch, wie ich es nicht ausführen, ja nicht die Lösung ist. Ja, also das heißt, die einfach das Thema Gewicht vor sich haben. Der zweite sind die, es ist leider so, Prävention hat ja keinen Leidensdruck. Aber wenn ich jetzt so, sie haben so ein bisschen Zucker, ja, das hören die Leute oft so. Ich sage so, sind ein bisschen schwanger, ne? So, was macht dann der Arzt? Zuwarten oder gute Ratschläge? Und nach einem Jahr heißt es, jetzt müssen wir Insulin spritzen, es gibt Tabletten. Und dann kommen die Leute, weil sie sagen, ich will nicht krank sein, ja. Und die anderen sind die, die diese typische Karriere hinter sich haben, mit Tablette angefangen, dann Insulin gespritzt, dann Proton, also Magenschutz, die Tablette, die dann irgendwann sagen, so kann es nicht weitergehen und merken, es geht ihnen immer schlechter, weil ja viele dieser Medikamente ja auch ihre Nebenwirkungen haben. Ja, ich bin nicht gegen Medikamente, ich bin Internist, aber sie sollen sinnvoll eingesetzt werden. Ja, und an erster Stelle steht halt die Lebensstiländerung. Und mein Gefühl, aber ich habe Bias drin, also bei mir, also eine Verzerrung, keine objektive Wahrnehmung. Mein Gefühl ist, dass halt immer mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen wollen. Ja, das ist so mein Gefühl. Und das macht die Arbeit auch so wertvoller, macht auch so viel Spaß. Also ich mache das jede Woche gerne, weil man hat motivierte Menschen vor sich. Ja, und man freut sich mit den Teilnehmern. Das ist wirklich so. Man merkt, man hat was, man hat denen geholfen.
Ja, und das Strahlen, das geht, ist natürlich die beste Bezahlung, wenn die
Ja.
Menschen mit aufrechter Haltung und einem Strahlen kommen. Das stimmt. Nikolai, gerne.
Darf ich an der Stelle, weil es gerade, glaube ich, ganz gut passt, mal erwähnen, wie viele Leute eigentlich betroffen sind in der Bevölkerung von dieser Erkrankung?
Bitte.
Also wir haben zwei deutsche Studien mit der genauesten Diagnostik und da ist das Ergebnis 40 oder 42% der Erwachsenen. Die sind aber schon ein paar Jährchen alt. Das hat sich alles bestimmt noch verschlechtert. Ich habe gerade eine aktuelle Studie aus Österreich gelesen und in Österreich hat man jetzt bis zu 50% der Bevölkerung, der Erwachsenenbevölkerung schon mit Fettleber vermutet. Also das sind Zahlen, es ist wirklich bitte, dass jeder Zweite oder ja, fast jeder Zweite bei uns hat als Erwachsener hat eine Fettleber. Das muss man sich mal überlegen. Vor allen Dingen, wenn man weiß, dass daraus, wenn man das nicht rechtzeitig bekämpft, nicht nur der Typ-2-Diabetes entsteht, sondern dass es eben ein immenser Risikofaktor ist, dass daraus Herz-Kreislauf-Erkrankungen entstehen, Herzrhythmusstörungen entstehen, Nierenerkrankungen entstehen, mehrere Krebserkrankungen laufen offensichtlich mit und sozusagen un ja, unter der Beeinflussung der Fettleber werden Krebserkrankungen gefördert. Also es ist ein riesiges Problem und immer noch haben viel zu wenig Leute das Bewusstsein dafür, dass man hier was tun muss.
Denn ja, Gott sei leider tut sie nicht weh, die Leberverfettung. Ja, also es wäre vielleicht an der einen oder anderen Stelle schön, wenn das wie Zahnschmerz wäre. Man würde schneller handeln. Auf der anderen Seite hätten wir nach deinen Zahlen der Prävalenz sehr viele Schmerzpatienten gerade. Und die Frage ist dann, wie machen wir das? Auch jetzt mal mit Blick in die Zukunft. Denn meine Annahme auch nicht objektiv, sondern sehr subjektiv ist, die Ursachen der Leberverfettung oder des neuen Begriffes MASLD, also metabolisch assoziierten Fettleber, Gott,
Erkrankung.
Steatoleber, genau. Wir machen das nochmal, MASLD sozusagen, wird sich ja erstmal nicht ändern. Das heißt, die Ursachen, du hast es eben schon gesagt, vielleicht zu wenig Bewegung oder Muskelaktivität, insbesondere dann mit der sehr kohlenhydratreichen Kost, ist ja das, was wir als größte Ursache haben. Hadi hat noch über Schlaf und Stress gesprochen und die anderen Einflussfaktoren. Und das schaukelt sich ja so auf. Und wenn nicht ein Riesenruck durchs Land geht, dann wird das erstmal so bleiben. Wir essen uns ja auch nicht mehr satt, wir essen uns häufig pappsatt. Also das heißt, wir haben auch häufig ein zu viel an Essen auf dem Teller. Und wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen, ist das auch eine Methode, das Leberfasten, warum es regelmäßig immer wieder angesetzt werden muss, weil die Kraft aus der Industrie, sage ich mal, mit dem Marketing der guten Verkäufe ihrer Lebensmittel immer wieder uns wachrütteln wird, oder wie schätzt ihr es ein, Nikolai?
Ja, also absolut. Aber zunächst mal muss mehr Bewusstsein geschaffen werden, auch insbesondere seitens der Ärzteschaft, dass man Menschen bezüglich ihres Insulinhaushaltes durchmessen sollte. Zwei Dinge muss man vielleicht unterscheiden. Bei überkalorischer Ernährung, wenn man chronisch mehr Kalorien zuführt, als man braucht, dann wird immer der Körper verfettet und auch die Organe verfettet sein. Aber das Spannende bei unserem Thema oder das Bedenkliche, Bedrückende ist, wenn man insulinresistent ist, hohe Insulinspiegel hat den ganzen Tag, dann muss man ja nicht mal überkalorisch essen und kann dann oder wird dann aus Kohlenhydraten Fette in der Leber bilden. Und das ist ja das besonders Bedrohliche. Und da möchte ich gerade noch eine Zahl anfügen. Etwa 15 bis 20% der Fettleberpatienten sind nämlich schlank beziehungsweise normalgewichtig. Und das sind natürlich dann genau die Menschen, die überhaupt nicht daran denken, dass sie davon betroffen sein können und ihre Ärztin und ihr Arzt wahrscheinlich auch nicht, weil sie sind ja normalgewichtig. Ja, und das ist eben dieser Knackpunkt. Es herrscht noch viel zu wenig Bewusstsein für die Hintergründe. Und ja, und wenn man feststellt, man hat eine Fettleber, dann haben wir heute die beste Wahl, indem man unser Leberfasten einsetzt.
Das heißt, die erste Möglichkeit, was ein Patient, eine Patientin jetzt eigentlich machen kann, ist, zum Arzt zu gehen und einzufordern, hab ich eine Insulinresistenz, bitte stellen Sie das für mich fest, ja oder nein. Dann ziehen manche Ärzte vielleicht blank, Ein gut aufgeklärter Patient oder Patientin sollte was dem Arzt dann sagen, Hadi? Was darf ein Patient, eine Patientin erfragen, um die Insulinresistenz festzustellen?
Ja, also ideal wäre natürlich nüchtern Insulin oder ein sogenannter HOMA-Index zu messen. Ja, also nüchtern Glukose wird ja immer gemessen, das ist gar kein Problem. Nüchtern Insulin ist in der Praxis einfach aufwendiger, weil man das einfrieren muss, Trockeneis etc. und es ist eine Selbstzahlerleistung. Also der Patient muss es selbst bezahlen. Das wäre das eine. C-Peptid, das ist so ein Marker auch, wenn der erhöht ist, der Richtung Insulinresistenz weisen kann, ist einfacher zu messen, das kann der Arzt machen. Aber das Problem ist ja, die Ärzte sind überhaupt nicht sensibilisiert. Ich habe die Woche die Leute gefragt, wer von ihnen hat eine Fettleber? Da waren ein paar. Ja, woher wissen sie das? Ultraschall. Ne? Das ist eine Methode, da kann man es feststellen, aber nicht sicher ausschließen. Dann habe ich so ein bisschen über den Teilnehmerumfang geredet. Dann habe ich erstmal gefragt, wer hat schon mal beim Arzt den Blutdruck gemessen bekommen? Alle Hände hoch. Wer hat schon mal Cholesterin gemessen bekommen? Alle Hände hoch. Wer hat schon mal nüchtern Blutzucker gemessen bekommen? Alle Hände hoch. Wer hat schon mal einen Bauchumfang in der Arztpraxis gemessen bekommen? Keine Hand hoch. Keine einzige. Dann habe ich gefragt, wer kennt seinen Bauchumfang von 20,3? Dann habe ich gesagt, wer hat den gemessen? Na, ich selbst, ich habe ihre Videos gesehen. Ja, das heißt, es fehlt überhaupt die Sensibilisierung der Ärzte für das Thema Insulinresistenz und das Thema Fettleber. Ja, das ist das Problem. Und es ist ja so, dass wir ja heute sagen, ein HbA1c, also dieser Langzeitwert, je nach Labor ist normal bis 5,7 oder 6,0. Und per Definition habe ich, wenn der Wert ab 6,5 ist, habe ich einen Diabetes und beim nüchternen Blutzucker unter 100 Milligramm pro Deziliter und ab 126 habe ich einen Diabetes. Ja, und was ist dazwischen? Was ist denn dazwischen? Ja, und ist ein nüchtern Blutzucker von 98, von 96, von 97 noch normal? Oder ist das einfach nur ein das ist eine ansteigende Kurve? Ja, und hat mal willkürlich irgendwo eine Grenze gesetzt. Aber der macht doch dann auch schon Schäden. Ja, der macht ja auch schon Schäden. Das ist das Problem. Und dieser Langzeitwert ganz genauso. Ja, also das heißt, wir müssten viel, viel feinfühliger drauf gucken. Unsere Medizin guckt so, was passiert die nächsten 5 oder maximal 10 Jahre, eher 5 Jahre. Ja, aber ein Diabetes entsteht ja 20 Jahre vorher. Der Herzinfarkt, ja, die Gefäße verkalken schon bei manchen mit 20 Jahren, da haben die schon die ersten Plaques etc. Also das heißt, wir haben immer nur den Endpunkt im Auge und dann wird mit viel Geld ein Stent gesetzt, dann wird dilatiert, es werden teure Medikamente gegen Diabetes gegeben, aber viel früher ansetzen ist das Problem, ja. Aber dafür ist unser Gesundheitssystem nicht ausgerichtet und deshalb appelliere ich an unsere Patienten, die ihre Gesundheit selbst in die Hand zu tun. Und deshalb ist so ein Podcast, den du jetzt gerade aufnimmst, ja auch wichtig. Ja, weil die Patienten dann sagen, ey, da könnte ich doch mal gucken, ja. Also
Genauso.
ganz einfache Sache, misst deinen Taillenumfang, ja, so, und misst deine Körperlänge, ja, und dann teilst du den Taillenumfang durch deine Körperlänge, also wenn du 1,80 Meter bist, ja, und oder hast einen Taillenumfang von 90, ist das genau die Hälfte, dann ist die Welt in Ordnung, ja. 0,5 oder weniger. So, wenn aber dein Taillenumfang 1,20 Meter ist und der Marker ist 0,6 oder 0,7, dann solltest du was tun. Also das heißt, wir haben heute Marker, die dein Risiko für Stoffwechselstörungen angeben, die unabhängig vom Gewicht sind. Es wird einfach der Taillenumfang in Verhältnis zur Körperlänge gesetzt. Punkt. Ja, und das ist
Genau.
ganz spannend. Ja,
Ja.
also wir müssen weg von dieser elenden Kilo-Diskussion.
Ja. Nikolai,
Ja.
möchtest du was sagen?
Nein, ich.
Ansonsten möchte ich nämlich etwas ergänzen, denn genau das ist ja da, wo wir in der Ernährungsberatung ansetzen. Wir sehen ja Patienten, wo das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist, häufiger, weil wenn der Diabetes erst da ist, dann behält man häufig die Beratung der Diabetologen beispielsweise. Und bei uns kommen ja sehr viel Eigenverantwortliche, sehr viel, die genau das machen, was du sagtest, Hadi, die ihre Gesundheit in die eigenen Hände nehmen und sagen, was kann ich tun? Und wir haben den einen oder anderen, Nikolai, deswegen wollte ich das Gespräch nochmal ansetzen, da wo du eben gesagt hast, 15 bis 20% der Menschen mit einer Leberverfettung sind normalgewichtig. Das heißt, ja, das Gewicht und insbesondere der Taillenumfang, was du gerade sagtest, Hadi, spielt eine große Rolle, aber das muss er nicht unbedingt. Und wir haben ja einen großen Bereich in unserer Bauchhöhle, wo sich Fett einlagern kann, auch dann in der Leber oder in den anderen Organen, wo wir es noch gar nicht von außen sehen. Und eine Arbeit, die mich ja seit meiner Doktorarbeit begleitet, ist von einer Frau Louise Thomas aus 2012, ne, auch 13 Jahre alt jetzt diese Arbeit, aber bahnbrechend, wo sie Menschen ins MRT geschickt haben, die den gleichen Taillenumfang hatten, unauffällig waren und durchs Raster gefallen wären, der BMI unauffällig war, also unter 25, Taillenumfang übrigens unter 94 bei Männern und unter 80 bei Frauen als unauffällig geltend. Und wir haben diese grundlegende Arbeit gehabt und haben ja auch deswegen in unserer Beratung angefangen, viszerales Fett über die BIA mit zu messen, weil man sie eben von außen nicht sieht. Und das, was ihr sagt, kann ich nur bestätigen. Wir haben einige Menschen, die tatsächlich damit zu kämpfen haben, beziehungsweise schon die Lampen an, wenn ich so einfach sagen darf, sich um ihre eigene Gesundheit zu kümmern. Wir haben auch erfahren, dass es gar nicht so leicht ist, immer die Blutwerte alle zu bekommen. Wir arbeiten gerne auch mit dem HOMA-Index. Und jetzt möchte ich noch eins einmal von euch erfragen. Es gibt ja auch den sogenannten Surrogatparameter Triglyceride durch HDL-Teilen ist der Faktor über 3. Spricht es dafür, dass wir eine Wahrscheinlichkeit einer Insulinresistenz haben? Ist das aus eurer Sicht ein Marker, den wir nehmen können als Beraterinnen, wenn wir nicht den HOMA-Index bestimmt bekommen, wenn wir nicht das nüchtern Insulin bekommen?
Ja, es gibt auch noch einen anderen Marker,
Den TÜG.
Triglyceride und nüchtern Glucose in Beziehung zu setzen. Und was wir in unserem Leberfastenprogramm verwenden, ist der berühmte, inzwischen wirklich weltweit eingesetzte Fettleberindex, Fatty Liver Index, der mit ganz einfachen Parametern arbeitet, mit Body Mass Index, mit Taillenumfang, mit einem Leberwert, dem Gamma-GT
Gamma-GT.
und den Triglyceriden, den Blutfetten. Das ist Routinelabor, kann jeder für sich probieren. Wenn man auf die Leberfasten-Webseite geht, also www.leberfasten.com, und ein bisschen nach unten scrollt, wie man so schön sagt, nach unten rollt, dann findet man den Eintrag, bestimmen Sie Ihren FLI, Ihren Fettleberindex. Das ist natürlich keine echte Diagnose, sondern das ist ein Wahrscheinlichkeitsrechner. Wenn man die Werte eingibt, dann kommt ein Ergebnis raus von 0 bis 100. Und wenn der Wert über 60 ist, in Richtung 100 geht, dann hat man eine über 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, eine Fettleber zu haben. Also keine echte Diagnose, aber ein sehr guter Wahrscheinlichkeitsrechner, der weltweit eingesetzt wird. Ich möchte vielleicht auch noch eine Lanze dafür brechen, dass wir endlich den Body Mass Index in den Hintergrund schieben oder ganz abschaffen in unserer ärztlichen Beratung oder medizinischen Beratung. Er spielt einfach individuell eine so geringe Rolle. Man kann den Body Mass Index sicherlich weiterhin verwenden für Bevölkerungsuntersuchungen. Ja, wenn man wissen will, wie viel Prozent der Bevölkerung ist eher fettleibig, übergewichtig, etc., etc. Aber eine individuelle Vorhersage, ob das zwischen gesund und krank unterscheidet, kann man einfach nicht treffen. Und immer mehr Adipositas-Forscher schließen sich ja dieser Idee an. Es gibt eine schöne neue Abkürzung für BMI, nämlich Badly Mistaken Idea. Also eine ganz schlechte Idee war das, um das individuell an Patienten einzusetzen.
Das ist natürlich eine saugute Übersetzung des BMIs. Das ist wohl so. Jetzt sind wir, der nächste Kongress steht an, der Diabetes-Kongress steht an. Da wird immer mehr zwischen den Experten so ein Battle aufgemacht, also ein kleiner Wettkampf zwischen den verschiedenen Ansätzen, wenn es um die Behandlung des Diabetes geht, möglicherweise auch der Adipositas und so weiter. Und unter anderem wird ja das Leberfasten auch immer wieder vorgestellt. Es ist auch so, dass die Bariatrie, also die OP des Magens oder der Einsatz von den Rezeptoragonisten namens GLP-1, mittlerweile wissen ja auch ganz viele Laien, was GLP-1 oder GIP ist, landläufig auch bekannt als der Einsatz durch die Abnehmspritze, in Folge wahrscheinlich auch durch eine Abnehmpille kommt sie. Diese ganzen Therapiearten stehen ja so nebeneinander, um Übergewicht oder Adipositas eben zu behandeln. Wie seht ihr das? Für wen ist was geeignet? Leberfasten versus beziehungsweise Mahlzeitenersatz versus Bariatrie versus medikamentöse Therapie der Adipositas durch die Spritze. Jetzt sehe ich was alle Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen. Zwei Herren, die schmunzeln, lächeln, vielleicht sich den Ball gegenseitig zuwerfen wollen. Wer möchte als erstes antworten? Vielleicht mache ich es so rum. Bariatrie. Ein Statement dazu, Hardy. Kriegst du das hin? Bariatrie, ja
Ja,
oder nein? Mhm.
oder nein, ganz klar. Also Bariatrie sinnvoll beim BMI bei 50 oder Menschen, wo man andere Dinge ausgereizt hat. Es ist nicht die Primärindikation, beziehungsweise es gibt auch eine primäre Indikation. Also wenn ich jemand habe mit 180 Kilo, dann rede ich mit dem, ob er sich mit dem Thema Magenoperation beschäftigt hat. Aber er muss entsprechend vorbereitet werden. Auch da haben wir Studien laufen, ja, weil man weiß, die präbariatrisch, also vor der Operation, gut abnehmen, haben weniger Komplikationen und haben bessere Langzeiterfolge. Leberfasten vor der Bariatrie senkt das Verletzungsrisiko der Leber. Also renommierte Chirurgen, die es früher abgelehnt haben, haben wir es geschafft zu überzeugen, dass die Leberfasten vor der Operation einsetzen. Aber das ist ähnlich, wie ich vorhin zu den Shakes gesagt habe. Damit ist die Welt nicht in Ordnung, sondern ich muss genauso hinterher und am besten vorher beginnen, dass die Motivation noch groß, Ernährungsumstellung, Lebensstiländerung etc. Einsetzen. Und vielleicht kommen wir kurz nachher bei den Spritzen dazu. Das Thema ist ja auch dann Mangelernährung, nicht nur Eiweißmangelernährung, sondern auch Mikronährstoffe. Das heißt, dann ist gerade die Ernährungsberatung gefordert. Also die Bariatrie ersetzt nicht die Ernährungsberatung. Das ist ein Tool, ja. Und ich habe es schon angedeutet, man sollte alle Tools auch nacheinander kombiniert einsetzen. Es gibt nicht entweder das oder das.
Nikolai, wie stehst du zu der Bariatrie aus wissenschaftlicher Sicht und der Einschätzung Remission des Diabetes beispielsweise?
Naja, ich weiß, du als Ökotrophologe versuche ich mich immer zu solchen rein medizinischen Themen zurückzuhalten. Ich glaube, Hardy hat das alles Entscheidende schon gesagt. Es ist von der Datenlage her die erfolgreichste Übergewichts- oder Adipositas-Therapie. Aber es ist natürlich ein dramatischer Einschnitt im Leben und in die Lebensqualität. Und wenn man nicht richtig die Ernährung adäquat anpasst, nehmen die Leute ja auch durchaus wieder zu, indem sie zum Beispiel ständig Kleinigkeiten essen und Süßes trinken und Gummibärchen kauen. Ich habe in diese Woche ein paar Arbeiten gesehen in der medizinischen Fachwelt, die jetzt sogar davon ausgehen, dass man in Zukunft die Abnehmspritze und die Bariatrie kombiniert. Aber das führt ja eigentlich schon genau zu der Idee, die Hardy gerade vortrug, nämlich dass man diese drei wichtigen Therapien sinnvoll miteinander kombiniert.
Und was ich bei euch beiden dann raushöre, ist, es führt kein Weg dran vorbei, das Essen umzustellen und den Lebensstil umzustellen. Das ist das, was als Basis am Ende immer doch mit berücksichtigt werden muss.
Ja, gerade bei der Abnehmspritze weiß man, dass es zu dramatischen Unterversorgungen kommt, Mikronährstoffverarmungen. Und die Frage ist natürlich auch, ob das Fett an der richtigen Stelle immer abgebaut wird, ob nicht auch wichtiges Fett mit abgebaut wird. Das wissen wir, glaube ich, noch nicht so ganz genau. Aber wie gesagt, ich als Ökotrophologe sollte ich mich da ein bisschen zurückhalten. Vielleicht weiß Hardy mehr dazu.
Hardy, ich habe noch eine ganz andere Frage für dich. Wenn wir wissen, Proteine, der Mix aus Protein, Fett und Ballaststoffen löst ja auch das normale Sättigungshormon aus, das wir alle haben, also dieses GLP-1 und GIP aus dem Darm, was in den Spritzen oder in der Pille höher dosiert ist, was wir aber durch eine Matrix im Essen aus Protein, Fett und Ballaststoffen eben auch auslösen, was vielleicht auch Teil dieses Wohlfühlens ist, was ich vorhin schon mal versucht habe zu beschreiben. Ist dann nicht auch möglich, wenn ihr so gut eure Produkte begleitet durch Studien und Untersuchungen, dass man nicht mal vergleicht, was macht eigentlich Leberfasten im Sinne der Sättigungshormone aus? Oder habt ihr das etwa schon?
Nein, das haben wir leider nicht. Das ist aber immer eine Kostenfrage. Wir sind jetzt kein großes Pharmaunternehmen und solche Studien sind teuer, gerade wenn man dann diese Hormone etc. bestimmt. Wäre sicherlich sehr spannend, aber ich habe ja schon angedeutet, dass wir mit Instituten da schon Studien gemacht haben und ich bin da sehr interessiert an Folgestudien. Ja, also wir evaluieren unsere Daten auch, dass wir halt zu 90% über Fett reduzieren und kaum Muskeln verlieren etc. Aber diese hormonelle Regulation, die ist natürlich sehr, sehr spannend, ja, ist aber natürlich auch aufwendig zu evaluieren. Also von daher haben wir diese Daten leider nicht, aber ich nehme mal die Anregung noch mal mit. Ich habe demnächst noch mal ein Treffen mit einigen renommierten Forschern, sage ich mal. Aber wie gesagt, wenn ich da nicht mit den Dollars winke, ist es schwieriger, die zu überzeugen. Weil es muss ja auch bezahlt werden. Ich meine, die haben einen Aufwand, das kostet Geld. Also das sollte jetzt nicht negativ sein. Labor kostet eben Geld. Das muss irgendwo bezahlt werden. Dann ist ja nicht eine Messung sinnvoll. Und das haben wir ja auch gelernt. In der Grundlagenforschung sind kurze Interventionen mit kleinen Gruppen sehr, sehr sinnvoll. Ja, aber am Ende des Tages brauche ich natürlich auch die Anwendung in der Fläche. Und das Beste ist am Schluss, was immer belächelt wurde, diese Real World Data. Also ich sage immer, die Daten aus der freien Wildbahn. Ja, wenn ich jemanden in der Studie habe und mache ein Schloss an den Kühlschrank, kann ich da alles beweisen. Ja, aber wenn der zu Hause ist und vorm Fernseher sitzt, sieht die Welt plötzlich anders aus. Ja, und da kommt man aber auch hin, dass man da guckt. Aber das ist ein großer Aufwand. Aber das macht es ja auch so spannend. Ne? Ich mache das jetzt schon ein paar Jährchen. Und jetzt mit der neuen Diskussion um die Abnehmspritze haben wir ja auch viel gelernt. Wir haben ein neues Tool, was richtig eingesetzt wird, ja auch Sinn macht. Ja? Aber ich habe es vorhin schon mal gesagt, wenn sich dann Leute hinstellen und sagen, vergiss alles, Spritze und die Welt ist gerettet, dann ist das falsch. Wir reden von einer multimodalen Therapie, Ernährung, Bewegung, Verhalten. Und diese multimodale Therapie wird heute ergänzt um die medikamentöse Therapie. Die gehört mit dazu, es ist aber nicht die alleinige Lösung.
Ich habe noch einen Gedanken dazu. Bei der Abnehmspritze und in Zukunft bei der Abnehmpille muss das Medikament ja langsam Stück für Stück auftitriert werden. Das heißt, man fängt mit einer niedrigen Dosis an und steigert die Dosis über viele Wochen, bis die volle Wirkung überhaupt entsteht. Das dauert ein halbes Jahr. Mit Leberfasten haben wir da schon längst die hervorragenden Effekte erzielt. Ja, das geht ja relativ schnell, während es mit der Abnehmspritze ja relativ lange dauert, bis die volle Wirkung da ist.
Wir haben, ich glaube, nicht die Aufgabe, Menschen bei der Entscheidung unbedingt zu beeinflussen, sondern eher gut zu begleiten. Das ist unsere Aufgabe. Wer auch immer aus welchen Gründen für was sich entscheidet, muss aber immer wissen, es ist ein Einstieg. Es ist vielleicht so ein Booster in eine Gewichtsabnahme, in den Bereich, wo man kommen will. Langfristig allein geht keines von beiden. Von den dreien. Ich möchte jetzt noch einmal zusammenfassen, weil wir haben wirklich vieles Tolles heute erfahren und ich danke euch hier sehr. Bevor ihr dann noch mal zu Wort kommt mit der größten Fake News, die ihr gerne aus der Welt geschaffen haben möchtet, rund um das Leberfasten oder auch einen Zukunftswunsch. Mein habe ich schon genannt, mein Zukunftswunsch, die Forschung bezüglich Lebensmittel, dem Leberfasten bezüglich der Inkretine, also der Darmhormone, die sättigungsauslösend wirken. Aber ich fasse mal zusammen. Also wir haben über die Historie des Leberfastens gesprochen, woher die Grundidee kam und wie ihr beiden zueinander gefunden habt, dass ihr euch schon viel länger kennt, als es Leberfasten gibt, aber dass es dann eben auch auf Basis der Erkenntnisse von Roy Taylor aus England zu der Weiterverarbeitung eigentlich des Grundgedankens kam und dass ihr gesagt habt, wenn wir ein Proteinpulver entwickeln, muss es auch noch zusätzliche Stoffe in sich haben, was weit über das Proteinpulver, was wir so einfach, ich sage jetzt mal im Handel kaufen, hinausgeht durch die verschiedenen Stoffe, die alle die Leberverfettung auch mit anregen, von Cholin über Omega-3, über Carnitin, Inulin, Beta-Glucan, Taurin. Also alles das macht es wesentlich erforderlicher. Ihr habt Nährstoffe auch mit drin, Mineralstoffe, die mikroverkapselt sind. Also das ist Ja, wesentlich mehr als das, was man einfach nur Proteinpulver nennen kann. Und wir haben erfahren, dass es auch eine Arbeit gibt jetzt aus dem Diefe, wo man sagen kann, es hat sich jetzt sogar bewährt, dass ohne große Gewichtsabnahme ein Erfolg gefeiert werden kann. Und je größer die Gewichtsabnahme auch noch ist, desto größer sind die Erfolge. Aber für alle die, die nicht so viel abnehmen zu Beginn, kann man schon große Erfolge für die Gesundheit feiern. Dann haben wir in das Leberfasten in der Gegenwart geguckt und haben auch geguckt, warum das Konzept und euch beiden das so wichtig ist, dass man Essen lernt, wieder lernt, und zwar anhand einer kohlenhydratreduzierten mediterranen Kost. Und wenn wir uns das alles mal sozusagen auf die Zunge führen, dann ist es ein guter Salat, ein gutes Gemüse, das ist die Basis für das Low Carb Essen, gepaart mit dem Protein und den hochwertigen Ölen, Nüsse dabei, als Snack beispielsweise. Wir haben auch darüber gesprochen, warum es euch beiden so wichtig ist, dass es eben ein langfristiger Einstieg in eine Umstellung ist und nicht der Wahrheit letzter Schluss. Es geht euch beiden auch nicht darum, Leberfasten forever zu machen, sondern das einfach gezielt zu nutzen. Und last but not least haben wir ein bisschen in die Zukunft geschaut und haben gesehen, dass nicht nur Übergewichtige vom Leberfasten betroffen sein oder einen Effekt haben durch das Leberfasten, sondern auch die Normalgewichtigen. Du hast es benannt, Nikolai, mit 15 bis 20% der Bevölkerung, die äußerlich schlank sind und innerlich doch vermehrt in den Organen Leberfett aufbauen können oder auch in den
Stopp,
anderen.
stopp, stopp. Darf ich hier
Ja, bitte.
dazwischengrätschen? Nicht 15 bis 20% der Bevölkerung, sondern der Fettleberpatient.
Oh, danke, danke für den Hinweis. 15 bis 20% der Fettleberpatienten, das ist dann, also danke dir sehr. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wenn man nicht anfängt, tatsächlich seinen Lebensstil anders aufzubauen, wir als Bevölkerung meine ich damit, dann haben wir damit immer zu tun. Wir können aber frühzeitig unsere eigene Gesundheit in den Griff bekommen und in den Griff nehmen, indem wir frühzeitig schauen, wie geht es eigentlich mir und meinem Körper im Stoffwechsel mit der Insulinresistenz. Wir haben da verschiedene Parameter, die wir beim Arzt ermitteln lassen können. Der HOMA-Index ist einer, auch mit der sauberste. C-Peptid hast du genannt, Hadi. Und alternativ den TÜK beispielsweise, wo man die Triglyceride durch die Glucose teilt. Außerdem, und das kann auch jeder mit Laborparametern machen, die jeder immer kriegen kann, den sogenannten Fettleberindex. Einfach mal googeln, möglicherweise auf der Seite leberfasten.com oder leberfasten.de. Fettleberindex kann man ebenfalls als einen Marker nehmen. Wenn der Wert über 60 liegt, dann hat man mit 80%iger Genauigkeit die Wahrscheinlichkeit ermittelt, dass eine Leberverfettung vorliegt. Ein mir wichtiger Punkt ist nochmal gewesen, dass der BMI, der Body Mass Index, mehr und mehr in Kritik kommt. Und zwar, weil er nicht so aussagekräftig ist, wie hinter die Kulissen das Gewicht zu schauen. Badly mistaken idea war die Übersetzung, die neue Übersetzung des BMIs. Das gefällt mir sehr gut, Nikolai, dafür danke. Und nun möchte ich euch nochmal abschließend das Wort überlassen. Wenn ihr eine Fake News rund um das Leberfasten aus der Welt schaffen könntet, welche ist das?
Darf ich anfangen?
Ja, gerne.
Es gibt in Hamburg einen bekannten Hepatologen, Leberfacharzt, der tatsächlich schon, bevor er jemals Leberfasten versucht hatte, an sich oder an Patienten, die Kunde verbreitet hat, dass das schädlich für die Leber sei und dass man um Gottes Willen davon nur abraten könne. Das hat er dann später sogar in einem Buch noch niedergeschrieben, es sei gefährlich. Ich weiß von einer ehemaligen Mitarbeiterin von ihm, dass er tatsächlich Leberfasten nie eingesetzt hat und an seinen Patienten nie beobachtet hat. Er hat es einfach mal so, ja, vielleicht mit einem direkten Draht zu einer übergeordneten Kraft geschlossen, dass das einfach eine ganz schlechte Idee sei. Eine Unverschämtheit, sowas in die Welt zu setzen, aber ja, jeder darf schreiben, was er will.
Danke, Nikolai Hardy.
Ja, Leberfasten ist leider ein Begriff, den wir nicht schützen konnten, weil es ein beschreibender Begriff ist. Deshalb heißt es ja Leberfasten nach Dr. Worm und der ist registriert ist an einem Worm dran. Ja, also deshalb hast du zu Beginn ja auch gesagt, das Original. Weil heute machen viele Leber oder bieten viel Leberfasten an und meinen dreimal ein Shake und zweimal Gemüse wäre Leberfasten. Ja, und ich habe gesagt, es gibt also es gibt Shakes, die sind sehr, sehr schlecht zusammengesetzt, die mehr Kohlenhydrate als Eiweiß haben, mit denen kann man kein Leberfasten machen. Und selbst die Shakes, die eine relativ gute Nährstoffrelation haben, haben nicht die leberaktive Stoffe. Auch da sind wir doppelt so gut. Also Leberfasten ist und bleibt bisher einzigartig. Und man sollte dann gucken, was wird da angeboten, weil sie im Internet findet man auch, das ist Leberfasten, das ist Leberfasten. Trittbrettfahrer hat man viele. Ja, und das bringt das Ganze dann eventuell auch in Verruf, weil die Ergebnisse eben nicht so sind, wie sie sein sollten.
Herzlichen Dank. Jetzt machen wir es andersrum. Hadi, du darfst als erstes noch einen Wunsch rund um das Leberfasten aussprechen.
Also zwei Dinge vielleicht. Erstens mal, dass wirklich die Ärzteschaft, also meine Kollegen, ja, viel größeren Fokus auf die Fettleber legen würden, ja, weil es ist ja eine Mitverursacher, Hauptverursacher nicht nur von Typ 2 Diabetes, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankung, sondern zum Teil auch Krebserkrankungen. Ja, also die Leber steht im Mittelpunkt als Stoffwechselorgan, das ist mir wichtig. Und auf der anderen Seite hätte ich dann auch gerne, dass mehr Krankenkassen, wir haben ein paar Krankenkassen, auch die Kosten für das Leberfasten übernehmen, nicht die Shakes, das ist Essen, das ist auch nicht teuer, aber die Schulungen sind ja auch wichtig, ja. Und damit könnten die Krankenkassen, glaube ich, sogar langfristig Geld sparen, weil Prävention ist einfach angesagt und für manche ist einfach auch die Kosten auch einer Ernährungsberatung eventuell ein Hindernis.
Herzlichen Dank, Nikolai.
Mein Wunsch wäre, dass die Arbeitsgruppe um Professor Pfeiffer an der Charité, die jetzt ja diese wunderbare Studie vorveröffentlicht hat, dass man dort in dieser Arbeitsgruppe noch viele, viele Daten im Köcher hat zum Leberfasten, ja, Einfluss auf verschiedene Hormone, Darmhormone, Inkretine, dass man hier noch viele weitere Veröffentlichungen in die Welt bringen kann, das wäre mein größter Wunsch.
Und so bleibt mir zu wünschen, dass deine Kollegen, Hardy, diesen Podcast hören, die Kollegen von Herrn Pfeiffer aus dem Tiefe diesen Podcast hören und eure Wünsche dort ankommen werden. Für heute wünsche ich euch aber wirklich noch einen richtig tollen Tag. Möchte beschließen mit, es war so viel Input hier drinnen. Herzlichen Dank, dass ihr euch diese Zeit genommen habt. Das hier jetzt so kundzutun, von der Historie über die Gegenwart bis rein in die Zukunft. Und ich glaube und hoffe, wir werden wieder zusammenkommen und schauen, was aus den Wünschen, die ihr hattet, heute geworden ist. Herzlichen Dank aus Hamburg. Bye bye. Tschüss.
Tschüss.
Hi, Heike. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss. Und bevor diese Podcast-Folge nun zu Ende geht, möchte ich euch gern noch mitteilen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr selbstverständlich auch Wünsche äußern könnt. Lasst uns wissen, welche Themen euch begeistern und wir werden uns bemühen, die richtigen Talkgäste dafür zu finden. Außerdem könnt ihr selbstverständlich auch kommentieren. Wir sind für jedes Feedback dankbar. Und ihr könnt gerne auch diesen Podcast abonnieren. Dann werdet ihr immer informiert, wenn die nächste Folge abfällt.